Ja, einen wunderschönen guten Morgen, auch von mir. Vielen Dank, Pastor Marc, für die einleitenden Worte. Ich bin der besagte Hauptpraktikant, der heute Morgen predigen darf. Und ja, es ist mir eine Freude. Wenn du mich nicht kennst, ich bin Marc, ich mache ein Praktikum, gerade hier in der Gemeinde. Ich lebe gerade in Gelsenkirchen mit meiner Frau. Und ja, ich bin seit Ende Februar hier in der Gemeinde und darf mithelfen, mitdienen. Und das ist mir eine ganz, ganz große Freude. Ich liebe unsere Gemeinde. Das ist schön, dass wir gemeinsam zusammenkommen, um Gottesdienste zu feiern. Und jetzt gerade befinden wir uns in einer Predigtserie. Wir haben uns ein Thema ausgesucht, über das wir uns einige Wochen, mit dem wir uns einige Wochen auseinandersetzen wollen. Und das tun wir schon seit einigen Wochen. Heute ist schon Teil 5 dran, schon die fünfte Woche, in der wir darüber sprechen. Und ein Vers, den wir aus dem Buch der Sprüche vorangestellt haben und so über diese Serie gestellt haben, der lautet: Ohne Vision, oder man kann auch übersetzen Prophetenwort oder Offenbarung, verwildert ein Volk. Doch wohl ihm, wenn es das Gesetz bewahrt. Vision ist wichtig. Vision ist etwas, das uns Orientierung gibt. Und wir haben im ersten Teil, ich mache mal so einen ganz kurzen Rückblick, dass du nochmal dir in Erinnerung rufen kannst, worüber haben wir gesprochen. Im ersten Teil haben wir darüber gesprochen oder die Frage beantwortet, was ist eine Vision? Und wir haben am Leben von Paulus oder auch Saulus genannt gesehen, dass es zutrifft, dass eine Vision ein Bild der Zukunft ist, das von Gott kommt und Leidenschaft in Menschen weckt. Ein Bild, das Gott dir gibt, ein Bild, das Gott Menschen schenkt und das Leidenschaft in uns weckt. Wir haben eine Richtung, wir haben ein Ziel. Das ist eine Vision. Im zweiten Teil hat dann Pastor Marc gesprochen und die Frage beantwortet, was ist denn Gottes Vision? Ich meine, wenn wir an einen Gott glauben, der Visionen schenkt, Mensch, was ist denn seine eigene Vision? Und seine Vision ist die Rettung dieser Welt. Der Kernvers in der Predigt war Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und da heißt es über uns Nachfolger, über uns Jünger, sie werden Kraft empfangen, sie werden Nachfolger sein von Jesus und ihn verkündigen in Jerusalem, Judäa, in Samarien und in der ganzen Welt. Gottes Vision sind Menschen. Gottes Vision erfüllt sich auf dieser Erde zum Teil auch durch dich und mich. Im dritten Teil haben wir die Frage gestellt, wie bekomme ich eine Vision? Wie, wenn Gott ein Gott ist, der Vision gibt, ein Gott ist, der selber Vision hat und Menschen dafür gebrauchen möchte, wie bekomme ich eine Vision? Wie kann ich das erfahren von Gott, was er vorhat mit meinem Leben? Und wir haben gesehen, dass die Haltung den Unterschied macht. Wenn du ein Herz hast, das hungrig ist, ein Herz, das bereit ist und sagt, Gott, ich will nicht einfach da sein, sondern Gott, ich bin bereit, etwas zu empfangen von dir. Sprich in mein Leben, sprich zu mir, ich bin bereit zu gehen. Wenn du eine Haltung hast, die das fördert, dann glauben wir an einen Gott, der gerne Vision gibt. Amen. Der gerne spricht und der uns gebraucht. Gott will dich gebrauchen und deine Haltung macht den Unterschied. Letzte Woche hat Pastor Marc gesprochen über das Thema, wie halte ich eine Vision frisch? Wenn Gott sie dann gegeben hat, ich bin bereit, ich will gehen, aber die Strecke ist vielleicht recht lang. Wie kann ich auf dieser Langstrecke meine Vision frisch halten? Was kann ich tun? Was wird mir helfen? Und die Punkte waren, wir sollen über die Vision betend nachsinnen, über die Vision betend nachdenken. Du sollst der Vision ein Zeichen geben und deine Vision musst du laut vorlesen und du musst sie erklären. Dein Mund muss die Vision, die Gott dir gegeben hat, ja, aussprechen, sagen. Andere müssen es hören. Andere müssen dich vielleicht daran erinnern. Du musst es aussagen, was Gott dir gegeben hat. Und heute, wie schon gesagt wurde, wollen wir eine weitere Frage beantworten, die sich mit dem Thema Vision beschäftigt. Und die Frage lautet, was raubt uns Vision? Ich bin davon überzeugt, dass Vision etwas ist, das umkämpft ist. Weil es von Gott kommt und weil es den Menschen dienen soll, ist es eine Sache, die umkämpft ist. Was raubt uns Vision? Wir werden gleich einen Bibeltext lesen aus Lukas Evangelium 4. Und in diesem Text ist Jesus mit einer Person konfrontiert. Jesus ist konfrontiert mit dem Teufel. Gott hatte bei der Erschaffung der Welt den Wunsch, in Gemeinschaft mit uns Menschen zu sein. Glaubst du das? Doch bevor die Erde geschaffen war, hatte Gott den Gedanken, ich will Menschen schaffen in meinem Ebenbild. Ich will Gemeinschaft mit ihnen haben. Ich will mit ihnen Leben teilen. Ich will ihr Gott sein. Sie sollen mein Volk sein, meine Menschen sein. In meinem Ebenbild geschaffen. Und die Möglichkeit zu dieser Gemeinschaft, wie Gott sie sich gedacht hat, sie ist verloren gegangen. Sie ist kaputt gegangen. Durch den Fehler, durch die Sünde, die Adam und Eva getan haben. Der Mensch hat sich entschieden, der Schlange mehr zu glauben als Gott. Und so ist die Gemeinschaft zerstört worden. Es wurde ein Keil dazwischen getrieben. Und die Gemeinschaft, wie Gott sie sich gedacht hat, sie war nicht mehr möglich. Aber dann entschied sich Gott in der Person Jesus Christus auf diese Erde zu kommen, ihn hierher zu senden, und er hatte einen klaren Auftrag, ein klares Ziel. Wir können auch sagen, eine klare Vision. Jesus war nicht hier als Sohn Gottes, um einfach mal zu gucken, wie geht's denn den Menschen so. Mal ganz nett einfach mal da einzutauchen, sondern nein, er kam und hatte einen bestimmten Grund. Er hatte etwas ganz Bestimmtes, das er tun musste, was die Geschichte für die Menschen, die Geschichte dieser Welt verändern sollte für immer. Jesus hatte die Vision, und seine Vision hieß, die Menschheit mit Gott versöhnen. Die Gemeinschaft, die Beziehung, wie sie Gott sich gedacht hat, die zerstört wurde, Jesus kam, um das wiederherzustellen, zu reparieren und zu sagen, es ist wieder möglich. Du kannst wieder in Gemeinschaft kommen mit Gott. Das war sein Auftrag. Dafür war er auf diese Erde gekommen. Dann gab es aber etwas, beziehungsweise jemanden, der versucht hat, das, was Jesus tun wollte, wozu er gesandt war, was seine Vision war, zu vernichten. Ihm diese Vision zu rauben. Und ihm was anderes anzubieten. Und genau darüber handelt den Text. Lasst uns den ersten Teil doch gerne gemeinsam lesen. Ich lese uns die ersten Verse von Lukas 4. Vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan. Der Geist brachte ihn in die Wüste, wo der Teufel ihn 40 Tage lang in Versuchung führte. Während dieser ganzen Zeit aß er nichts, sodass er schließlich sehr hungrig war. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, verwandle doch diesen Stein in Brot. Aber Jesus erwiderte, nein, in der Schrift steht, der Mensch braucht mehr als Brot zum Leben, als nur Brot zum Leben. Bevor wir ein wenig über diesen Text sprechen, möchte ich mal zwei wichtige Erkenntnisse voranstellen, die für auch den weiteren Text wichtig sind. Das erste ist, der Teufel, der Gegenspieler Gottes, der Jesus versucht, die Vision zu rauben, er ist eine Person. Er ist eine Person, die alles dafür tut, um Gottes Reich auf dieser Erde zu schaden. Ihm ist dazu jedes Mittel recht. Und er wird alles tun, um dem Reich Gottes zu schaden. Das, was Gott plant, was Gott tun möchte, seine Ideen, was er mit den Menschen machen möchte, die Gemeinschaft, die jetzt möglich ist durch Jesus, er will das wegnehmen. Er will es kaputt machen. Er will Menschen kaputt machen und in den Abgrund schicken. Das ist sein Ziel. Und zweitens, sein Mittel dafür ist unter anderem auch die Versuchung. Was ist Versuchung? Was ist dieses Mittel, was er gebraucht, um Menschen wegzuziehen von Gott? Es ist eigentlich genau das. Versuchung bedeutet, den Versuch zu machen, jemanden von Gott wegzuziehen. Auf unterschiedlichste Art und Weise. Aber wenn der Teufel Menschen versucht, dann will er einen Keil dazwischen treiben. Zwischen die Beziehung von Menschen zu Gott. Und genau das probiert er auch hier bei Jesus. Diese ersten Teile habe ich überschrieben mit den Worten oder mit dem Titel Lust des Fleisches. Ich habe so drüber nachgedacht, wie kann man darüber sprechen und einen Einstieg schaffen, aber meine Frau und ich, wir gucken gerade eine sehr interessante, eine sehr spannende Serie auf Netflix. Wie heißt die nochmal? Unser Planet? Planet Earth. Planet Erde. Es geht um diese Erde, es geht die ganzen großen Landmassen, um die Arktis, Antarktis, um die Tierwelt, und das ist einfach faszinierend, das zu sehen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal Tierdokumentationen gesehen hast, aber an einer Stelle wird dann immer berichtet über den König der Löwen, oder? Wer ist der König der Löwen? Das ist der König der Tiere, sorry, ich habe schon verraten. Der König der Löwen. Ja, okay, das war ein Fail. Na, der König der Tiere, das meinte ich, sorry. Der König der Tiere, genau, das ist der Löwe. Irgendwann bei jeder Dokumentation wird dann über den Löwen berichtet, ja, wie der dann da so steht auf dem Felsen und die Mähne, boah, ja, und dann wird gejagt und so. Und ich will ganz kurz über die Jagd sprechen mit dir. Wenn dann die Szene kommt, wo die Löwen oder die Löwinnen jagen, ja, bei denen auch ganz viel, die Beute ausgemacht haben und sie nähern sich, sie pirschen sich so an, dann schauen sie so in das Rudel, und nicht selten ist es doch der Fall, dass sich die Löwinnen auch nicht zu viel Arbeit machen wollen, oder? Sondern wen schauen sie sich dort aus in der Herde an Tieren, die dort sind? Ganz oft sind es die Schwachen, oder? Die Schwachen, die vielleicht kränklich sind, vielleicht die schon etwas älter sind, vielleicht die auch noch sehr, sehr jung sind und noch nicht die Kraft haben, um vor den Löwen zu fliehen. Und dann haben sie es eigentlich ganz, ganz einfach. Sie müssen es nur noch schaffen, das Tier von der Herde zu trennen, und dann ist es ein Zuschnappen und du hast deine Beute. Schnapp dir doch den starken Bullen, der noch richtig Power hat. Das ist super viel Arbeit und nicht ungefährlich für die Tiere. Nein, sie gehen oft auf die schwach sind. Auf die leichte Beute sind. Und weißt du was? Genau dasselbe entdecken wir hier bei dem Teufel. Wir haben etwas gelesen eine interessante Sache. Jesus war 40 Tage in der Wüste und wir haben gelesen, Jesus war sehr hungrig. Jesus war sehr hungrig. Er hat wahrscheinlich getrunken, wahrscheinlich gab es da irgendwie Quellen oder so, aber er hat in dieser Zeit nichts gegessen. Und wichtig ist zu wissen, dass Gott ihn veranlasst hat, dorthin zu gehen. Gott wollte, dass Jesus durch diese Zeit geht. Aber Fakt ist, er war sehr, sehr hungrig. Er hat lange Zeit nichts gegessen. Und in genau diesem Moment, in dem Moment der körperlichen Schwachheit, wo Jesus an Kraft gefehlt hat, wo er nicht mehr so konnte, in diesem Moment kommt der Teufel und sagt, jetzt versuche ich dich. Jesus, jetzt, wo du vielleicht nicht mehr so fit und stark bist, wo du Hunger hast, wo du etwas erleiden musst, erdulden musst, jetzt komme ich zu dir. Und jetzt will ich versuchen, dich zu versuchen. Und Versuchung bedeutet, die Gemeinschaft zwischen dir und Gott zu schaden oder zu zerstören. Und ich glaube, dass der Teufel das nicht nur bei Jesus so macht, wenn er jemanden versuchen möchte, sondern er wird es bei mir und bei dir genauso tun. Er kommt nicht, wenn wir ein geistliches Hoch haben, wenn gerade alles läuft, wenn, Mensch, die Zeit mit Gott ist so der Wahnsinn, du schlägst die Bibel auf, liest drei Verse und bist gefühlt im Himmel, so wow, das ist gerade so erfüllend und du bist on fire, ich sag das mal so neudeutsch, dann wird er wahrscheinlich nicht kommen, weil du hast eine richtig gute Zeit, deine Gemeinschaft mit Gott, sie ist so stabil, da kommt kein Blatt dazwischen. Aber soll ich dir sagen, wann er kommt? Wenn du dich schwach fühlst geistlich, wenn es dir super schwer fällt, Bibel zu lesen, wenn du sonntags morgens aufstehst und dir denkst, oh, soll ich in Gottesdienst gehen oder soll ich nicht? Wenn es gerade persönlich, privat bei dir vielleicht nicht läuft, wenn es Schwierigkeiten gibt mit Finanzen und du irgendwie gar nicht so richtig den Kopf frei hast, um dich vielleicht auf Gott zu konzentrieren. Wenn du dich schwach fühlst, dann wird er kommen. Genau, dann wird er kommen und dann wird er anfangen, in deine Gedanken vielleicht hineinzusprechen. Dir Gedanken einzureden, die du glauben sollst. Er will das ausnutzen, dass du gerade nicht so stark bist und stabil stehst und ein festes Fundament hast. Das wird ganz, ganz oft so sein, dass er kommt, wenn wir uns schwach fühlen. Dann nämlich fällt es ihm sehr, sehr leicht, uns Lügen einzureden. Und wenn wir über Vision sprechen, angenommen, Gott hat zu dir etwas gesagt und du weißt, ich habe dieses Bild in meinem Herzen, in meinem Leben, dafür lebe ich, Gott will etwas tun mit mir. Und du bist aber gerade schwach und du kannst gerade nicht, der Teufel wird kommen und sagen, ach, Marc, die Vision, von der du dachtest, Gott hat sie dir gesagt, bist du dir da wirklich sicher? Ist es nicht vielleicht etwas, das du dir selber ausgedacht hast? Ich will dir sagen, das klappt nicht. Überleg mal, wie lange du vielleicht schon daran arbeitest und dafür kämpfst, aber es tut sich ja doch eh nichts. Bist du dir sicher, dass das von Gott ist? Willst du nicht vielleicht was anderes machen? Willst du nicht vielleicht, keine Ahnung, Karriere machen sehr viel lieber? Guck mal, dann verdienst du Geld und dann geht es dir besser und so weiter. Und dann kommen solche Stimmen. Er versucht, Vision zu rauben, wenn wir uns schwach fühlen, wenn wir gerade nicht die Erfolge haben, die wir gerne vielleicht hätten. Er wird kommen und er wird Lügen sehen. Der Teufel wusste genau, dass Jesus sehr hungrig war. Und darauf zielt auch seine erste Aufforderung. Er wusste, dass Jesus hungrig war, dass er schwach war, er kommt und er sagt zu Jesus etwas. Er sagt zu Jesus, Jesus, hier sind doch Steine. Jesus, du hast Hunger und du bist doch der Sohn Gottes. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann nimm doch so einen Stein und mach einfach Brot draus, um zu essen. Und man könnte sich die Frage stellen, ja, warum denn eigentlich nicht? Was wäre denn Verkehrtes dran, wenn Jesus die Fähigkeit hat, einen Stein zu nehmen und Brot daraus zu machen? Wir werden gleich darüber sprechen, was daran eigentlich falsch wäre, warum der Teufel das versucht. Aber interessant fand ich auch den Gedanken, den habe ich gelesen, der Teufel glaubt an Wunder. Er geht zu Jesus und er glaubt tatsächlich, dass Jesus aus einem Stein Brot machen könnte. Der Teufel glaubt manchmal mehr an Wunder als wir wahrscheinlich, ja? Weil er um die Macht Gottes wusste. Weil er wusste, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dennoch wollte er es versuchen. Er kommt zu Jesus und sagt, Jesus, nimm doch den Stein und mach Brot draus. Iss, werd wieder stark, das wird dir gut tun. Und Jesus sagt, nein, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Jesus, wie reagiert er? Er antwortet mit einem Wort aus der Bibel. Er hat sich nichts ausgedacht und nicht gesagt, nee, ich will nicht. Geht eigentlich. Nein, Jesus hatte Hunger. Und das hätte ihm wahrscheinlich gut getan, wenn er was gegessen hätte. Aber er sagt, nein, in der Schrift steht, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Jesus war an diesem Punkt gehorsam. Jesus hat nicht selber entschieden, was er tun möchte. Weil genau das hat der Teufel in diesem Moment herausgefordert. Er wollte Jesus an den Punkt bringen, dass Jesus selber entscheidet und nicht mehr dem Vater gehorsam ist. Das war die eigentliche Versuchung hinter der Sache mit dem Stein und dem Brot. Und Jesus sagt, nein, 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 Gott wird entscheiden, wann ich wieder essen darf, aber ich werde gehorsam sein. Und ich werde nicht auf dein Wort hin, Teufel, jetzt Stein nehmen und Brot daraus machen, weil das könnte er, davon bin ich überzeugt. Und er sagte, nein, in der Schrift steht, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Ich werde Gott gehorsam sein und ich werde erst dann wieder essen, wenn Gott sagt, dass ich wieder essen kann. Amen. Das war Jesus' Reaktion und ich finde das so stark. Und was ich auch so stark finde ist, Jesus gibt nicht eine schlagfertige Antwort oder fängt an, mit ihm zu kämpfen oder so, sondern er zitiert das Wort Gottes. Das, was Gott schon gesagt hat und was niedergeschrieben wurde. Und das Coole ist, das Tolle ist, der Teufel, er akzeptiert es. Er muss das Wort Gottes akzeptieren. Da kommt keine Widerrede. Da kommt kein, ja, aber guck mal, das ist ja schon so viele Jahrhunderte geschrieben. Ja, hatten sich die Sachen nicht vielleicht geändert? Nein, er sagt dazu nichts. Jesus antwortet mit dem Wort Gottes und der Teufel muss es annehmen. Er muss es akzeptieren. Es ist eine Autorität, selbst für ihn. Und das begeistert mich, dass das Wort Gottes so eine Kraft hat und so mächtig ist. Wenn wir uns im Zustand der Schwachheit befinden und versucht werden, dann glaube ich, so wie bei Jesus auch, dann kann dir nichts anderes helfen, als die Kraft des Wortes Gottes. Amen. Das, was Gott gesagt hat, über dein Leben ausgesprochen hat. Die Beziehung, die du zu ihm hast, die wird dich retten, die wird dir helfen, da durchzugehen. Und wahrscheinlich, wenn wir durch Versuchung hindurchgehen, dann kommen wir noch stärker heraus, weil wir uns so gewisser sind, mit Gott kann ich alles tun. Mit meinem Gott kann ich selbst über hohe Mauern springen. Er ist mit mir und sein Wort, das hat Kraft. Das Wort Gottes kann dich bewahren und dir Kraft geben zu widerstehen. Es hält dich auf Kurs und schenkt dir Klarheit in den Chaos-Situationen deines Lebens. Ganz ehrlich, kennst du Chaos-Situationen im Leben? Ich kenne die. Wo man manchmal nicht so weiß, ey Mann, wie geht's weiter? Was ist hier gerade los? Wir haben unsere Umstände nicht in der Hand, sondern manchmal die Umstände uns. Und in solchen Momenten kommt oft der Teufel, will dich versuchen, aber das Wort Gottes, es macht dich stark. Meine Frage an dich ist, wenn wir jetzt so darüber gesprochen haben, was der Teufel so versucht und wie Jesus reagiert und dass das Wort Gottes so eine Kraft hat, will ich dich einfach fragen, kennst du das Wort Gottes? Ist es etwas, was dich beschäftigt? Wenn es so kraftvoll ist und wenn es von Gott kommt und selbst der Teufel davor weichen muss, wie viel von dem Wort Gottes trägst du in dir? Ist es etwas, was dich täglich beschäftigt, wo du sagst, ob ich das gerade fühle oder nicht fühle, ob ich gerade Lust habe oder nicht Lust habe, ich brauche es in meinem Leben. Ich brauche es, weil es mich bewahrt und mich auf Kurs hält und weil es nicht zulässt, dass der Teufel die Gemeinschaft zwischen mir und Gott zerstört. Ich will dich ermutigen, lass das Wort Gottes neu groß werden in deinem Leben. Nimm dir Zeit, lies es, keine Ahnung, nimm dir einen Plan und mach jeden Tag ein Häkchen. Ich habe 2 Kapitel gelesen, ja, aber lass die Gedanken zu, die das Wort Gottes in dir hervorruft. Da will ich dich an dieser Stelle ganz, ganz doll ermutigen. Lass uns ein Stückchen weiterlesen. Ab Vers 5. Da führte der Teufel ihn auf die Höhe und zeigte ihm alle Königreiche der Welt in einem Augenblick. Und er sagte zu ihm, ich will dir Macht geben über diese Länder und all ihre Reichtümer geben, denn ich verfüge über sie und kann sie geben, wem ich will. Das alles werde ich dir schenken, wenn du niederkniest und mich anbetest. Jesus erwiderte, in der Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm allein dienen. Der Teufel ist recht hartnäckig, oder? Der hat eine klare Abfuhr bekommen bei seinem ersten Versuch. Er wollte die Karte spielen, Jesus ist schwach, jetzt kriege ich ihn. Ich kann ihn von seiner Vision, von seinem Plan abbringen. Aber er versucht es noch ein zweites Mal. Der Teufel bietet Jesus die Weltherrschaft an. Die Weltherrschaft. Ich glaube, wir können uns überhaupt gar nicht vorstellen, was das bedeuten würde, über die ganze Welt regieren und herrschen zu können. Das, was du tust, das geschieht auf dieser Welt. Du könntest sehr, sehr viel Gutes tun, oder wenn du die Weltherrschaft hättest, aber auch sehr, sehr viel Schlechtes. Aber es wäre in deiner Hand. Und genau das bietet der Teufel Jesus an. Jesus sollte mit seinen Augen sehen, was der Teufel zu bieten hat. Und er zeigt es ihm, wahrscheinlich in einer geistlichen Schau, die ganze Herrlichkeit, die Reichtümer, die Macht, die man hätte auf der gesamten Erde. Deswegen habe ich das überschrieben mit Lust der Augen. Nachdem er Jesu Fleisch, seinen Körper versucht hat und gesagt hat, mach doch aus Stein Brot, um zu essen, versucht er jetzt seine Augen, also er will ihm etwas zeigen. Er will ihn locken mit etwas, das er ihm vor Augen stellt. Und weißt du was, er sagt hier an einer Stelle, mir ist die Macht darüber gegeben. Mensch, ehrlich? Wie, du hast die Macht über diese Erde? Ich dachte, Gott hat die Macht. Ja, Gott hat die Macht letztendlich. Aber in dem Moment, und jetzt kehren wir wieder zurück an den Anfang so unserer Menschheitsgeschichte, als der Mensch der Schlange mehr geglaubt hat als Gott, wurde der Teufel zum Fürsten dieser Welt, so wird er oft in der Bibel genannt. Er herrscht auf dieser Erde und er hat Macht und er hat Einfluss, das ist so. Aber die gute Nachricht ist, er ist schon jetzt besiegt, Amen. Amen. Ihm sind die Hände nicht gebunden, er kann immer noch wirken, aber wir wissen alle schon, wie sein Ende aussehen wird, oder? Und in dem Zusammenhang kommt mir gerade so ein Satz, der nicht so gut war. Wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, an das, was du getan hast, die ganzen schlechten Dinge, und er will es dir wieder hochholen, dann erinner du ihn doch mal an seine Zukunft, was ihn erwarten wird, wo er enden wird und wo ihm alle Macht genommen wird. Er ist der Fürst dieser Welt. Der Mensch hat es sich so ausgesucht. Ja, der Teufel hat Macht und Einfluss auf dieser Erde. Und wenn ich so in die Geschichte schaue oder allein an meinen Kirchengeschichtsunterricht denke am theologischen Seminar, dann war der Mensch schon immer gierig nach Macht, oder? Ist es nicht auch in unseren Tagen noch immer so? Ist es nicht etwas, was den Menschen so, da sehnt er sich nach. Irgendwie möchte der das. Macht haben, Einfluss haben, Dinge selber entscheiden zu können. Und wenn man Macht hat, dann kann man sie einsetzen, wie gesagt, für sehr, sehr viele gute Dinge, aber eben auch für Dinge, die verheerende Auswirkungen haben auf diese Erde. Und wir kennen alle genug Beispiele dafür. Ich glaube, ich brauche da gar keine für anführen. Macht kann ein Instrument des Teufels sein. Es ist nicht das Einzige, aber es ist eins. Wo er Menschen Macht gibt, von denen er weiß, er hat auch ihr Herz in der Hand. Er kann das Herz beeinflussen und die Macht, wenn er sie ihnen gibt, sie wird Menschen zerstören und Menschen vernichten. Und das gebraucht er, um diese Welt ein Stück weit zu steuern. Und der Kurs, den er einschlägt, das ist das Interessante, der Teufel ist da nicht sehr einfallsreich. Der Kurs, also sein Ziel, was er tun möchte. Sein Ziel ist immer das, Menschen von Gott wegbringen, mit allem, was er tut. Menschen sollen ein schlechtes Bild von Gott haben, Menschen sollen von Gott getrennt sein, die mit Gott zusammen sind. Er will Menschen zerstören, dass sie ja nicht mit Gott in Verbindung kommen und ihr Leben ihm geben. Weg von Gott. Man könnte fast sagen, das ist die Vision des Teufels. So, sein Auftrag, das, wofür er lebt, Menschen zu zerstören und sie wegzuziehen von Gott. Und er bietet Macht an. Das ist ein Instrument, das er hat. Macht verändert Menschen. Zu Gutem oder es können auch abscheuliche Dinge geschehen. Vielleicht kennst du den Satz und hast den schon mal gehört. Gib einem Menschen Macht und du erkennst seinen wahren Charakter. Ich glaube, da steckt eine Menge Wahrheit drin in diesem Satz. Warum? Weil Macht uns nicht so lässt, wie wir sind. Sie verändert uns zum Guten oder zum Schlechten, aber sie macht etwas mit uns. Und das bietet der Teufel Jesus an. Mit diesem Angebot will der Teufel Jesus manipulieren. Sagt, Jesus, ich gebe dir die ganze Macht, alles. Alles, was ich habe, das gebe ich dir. Du darfst herrschen über die ganze Welt, regieren. Die Herrlichkeit, die Ehre der Welt und die Macht, sie gehört dir. Du darfst es haben. Dir will ich es geben. Er will Jesus manipulieren. Aber dann gibt es da eine Sache, die der Teufel noch sehr viel mehr möchte, als Jesus zu manipulieren oder ihm etwas zu geben. Eine Sache, die Gott schon immer hatte und immer haben wird, und das ist Anbetung. Gerade jetzt, in diesem Moment, gibt es Millionen, Abermillionen von Engelschören und Scharen, die im Himmel Gott anbeten und ihn preisen und singen, heilig, heilig ist Gott. Und es gibt von Anfang an, seit der Menschheitsgeschichte, von den allerersten Menschen, gottesfürchtige Männer und Frauen, die Gott anbeten und die Gott groß machen, denen wichtig ist, was Gott sagt. Und so auch wir hier in der Gemeinde, wir beten Gott an im Lobpreis. Wir beten ihn an durch unser Leben, durch den Umgang untereinander, indem wir einander lieben und wertschätzen. Das betet Gott an. Und Gott hatte schon immer Anbetung und er wird sie immer haben. Amen. Aber der Teufel nicht. Der Teufel nicht. Und er will sie. Er will Anbetung haben. Er will, dass Menschen ihm zusingen und ihn groß machen und für ihn Lieder dichten und so weiter. Und genau das sagt der Jesus. Jesus? Macht, Reichtum, die Weltherrschaft, kannst du alles haben. Eine einzige Bedingung. Eine Bedingung im Kleingedruckten. Wenn du mir das alles gibst, knie vor mir nieder und bete mich an. Er will die Anbetung, die Gott zusteht. Er will die Anbetung, die Gott zusteht. Knie vor mir nieder und bete mich an, sagt er. Und auch hier wieder. Jesus hört das, eigentlich ein attraktives Angebot, Weltherrschaft, ne? Kriegt man nicht alle Tage. Aber Jesus reagiert darauf. Und was tut er? Er zitiert wieder das Wort Gottes. Er zitiert wieder das Wort Gottes. Er sagt sich nicht, nee, ich habe schon durchschaut, was du hier tun möchtest, das mache ich nicht. Sondern er zitiert das Wort Gottes. Er sagt, in der Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und nur ihm allein dienen. Das ist ein Wort, das in 5. Mose steht und das, was er geantwortet hat, davor auch. Er denkt sich nichts aus und gibt eine schlagfertige Antwort, sondern sein Weg ist immer der. Ich gehe, wo ist eine Bibel? Ich brauche eine Bibel. Ich gehe immer wieder zurück zu dem, was Gott bereits gesprochen hat. Weil es Autorität hat, weil es Macht hat. Ich brauche mir nichts ausdenken. Ich brauche nicht anfangen zu diskutieren mit dir, Teufel, sondern Jesus tut das. Er geht zum Wort Gottes, weil er es kannte, konnte er es ihm einfach sagen. Er geht zurück zum Wort Gottes und sagt, hier, Gott hat gesprochen und daran ändert sich nichts. Und auch du, Teufel, wenn du jetzt zu mir sprichst, werde ich nicht einknicken, sondern ich antworte dir mit dem Wort Gottes. Wenn Gott eine Vision schenkt, dann ist die Umsetzung und der Erfolg der Umsetzung aufs Engste mit der Anbetung des Visionsgebers verbunden. Was für ein komplizierter Satz. Ja? Was meine ich damit? Eine gottgegebene Vision kann man nur umsetzen, wenn man Gott anbetet. Amen. Wenn Gott eine Vision schenkt, wenn er etwas vorhat mit dir und sagt, ich will, dass du etwas tust für mich, dann wirst du dieses Ziel nur erreichen und nur den richtigen Kurs haben, wenn du den anbetest, der die Vision gegeben hat. Amen. Du kannst nicht andere Dinge anbeten, aber sagen, aber ich setze die Vision Gottes um. Nein, das läuft nicht, das funktioniert nicht. Wenn du Gott die Ehre geben willst, wenn du ihn mit deinem Leben groß machen willst auf dieser Erde und seine Vision für dein Leben umsetzen möchtest, dann muss auch alle deine Anbetung, alles was du hast, einzig und allein ihm gehören. Amen. Die Anbetung, sie muss Gott gehören. Und genau diese Anbetung will auch der Teufel verhindern. Und wenn er sie nicht bekommt, dann versucht er, deine Anbetung auf irgendwelche Dinge zu lenken. Sein erster Versuch ist immer, ach, da ist ein Mensch, der betet Gott an. Na, mal gucken, ob der nicht anfängt, mich anzubeten. Und er kommt im Moment der Schwachheit, erzählt Lügen und so weiter und so fort. Und wenn er merkt, nein, nein, ey, der kennt das Wort Gottes und er betet weiterhin Gott an, dann ist der zweite Schritt ganz oft der, dass er sagt, okay, wenn ich es nicht kriegen kann, dann will ich, dass die Vision des Menschen, der an Gott glaubt, auf irgendwelche Sachen gelenkt werden. Ach, ich werde ihm mal zeigen, wie toll Karriere ist. Ich werde ihm mal zeigen, wie toll es ist, Geld zu haben und sich ein schönes Auto leisten zu können. Ich werde ihm mal zeigen, wie toll es ist, Hobbys zu haben. Mensch, was kann man erreichen, wenn man sportlich ist und wie gut sieht man dann auch aus? Soll er doch das anbeten und soll das doch sein neuer Gott sein? Das ist das, was er versucht. Aber Menschen, die fest verwurzelt sind im Wort Gottes, sagen, nein, 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 Gott hat mir eine Vision gegeben. Und ich weiß, was im Wort Gottes steht. Und ich werde den anbeten, der mir diese Vision gegeben hat. Und das ist Gott alleine. Amen. Amen. Wir lesen den dritten und letzten Teil der Vision. Wir sind alle kräftig am Schwitzen, ne? Ich hier vorne auch. Ab Vers 9. Da versetzte der Teufel ihn nach Jerusalem auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, spring hier hinunter. Denn in der Schrift steht, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen und zu bewahren. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Jesus erwiderte, in der Schrift steht auch, fordere den Herrn, deinen Gott, nicht heraus. Noch eine Sache erkennen wir hier, der Teufel, das hatte ich schon mal gesagt, der gibt nicht so schnell auf. Er hat ins erste Mal gescheitert, ein zweites Mal gescheitern und er kommt auch ein drittes Mal. Und dieses Mal lässt er sich richtig was einfallen. Und er wird, ja, wie ich so sagen möchte, sogar richtig frech irgendwie auf eine Art und Weise. Warum? Bei der dritten Versuchung, von der Lukas hier berichtet, tut er Folgendes. Er führt Jesus in die heilige Stadt. Er war in der Wüste. Er führt Jesus in die heilige Stadt in Jerusalem. Die Stadt, wo Gott gesagt hat, da will ich, dass mein Name dort wohnt. Und er stellt ihn nicht irgendwo hin in der Stadt, in irgendeine Gasse, sondern er nimmt ihn auf den Tempel, an den heiligsten Ort, den es in dieser Stadt gibt. Wo Gott gesagt hat, darin möchte ich, dass mein Name wohnt, im Tempel. Da wird meine Gegenwart sein. Der Teufel nimmt ihn mit dorthin. Und was er dann tut, ist, er nimmt das Wort Gottes, das, was Gott gesagt hat, und er missbraucht es. Und er missbraucht es. Die Vision des Teufels ist Gott gegebene Vision zu zerstören. Gott will sein Reich aufbauen, der Teufel will es zerstören. Und das tut er unter anderem dadurch, dass er Visionen raubt. Und so versucht er es bei Jesus noch ein drittes Mal und führt ihn auf den Tempel und sagt ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, Mensch, wenn das stimmt, was du von dir denkst, wer du denkst zu sein, ja, dann erfüll doch mal das, was im Wort Gottes steht. Denn da heißt es, wenn du dich runterstürzt, die Engel werden dich tragen und die Engel werden dir helfen und dir wird nichts passieren, beweis es doch mal. Was der Teufel hier im Grunde fordert, ist ein Beweis. Er fordert Jesus heraus, ihm einen Beweis zu liefern. Wie reagiert Jesus? Das ist jetzt nichts Neues mehr, ne? Auch beim dritten Mal zitiert Jesus aus dem Alten Testament und sagt dem Teufel, fordere den Herrn, deinen Gott nicht heraus. Du sollst Gott nicht herausfordern. Der Teufel fordert Jesus auf, durch ein Wunder zu beweisen, dass er der Sohn Gottes ist. Doch für Jesus war eins klar und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, genauso wie Jesus aus Stein hätte Brot machen können, hätte er tatsächlich sich runterstürzen können vom Tempel und Gott hätte es nicht zugelassen, dass er stirbt. Ich glaube, das hätte so geschehen können. Aber für Jesus war eine Sache klar und die war, wenn mein Vater im Himmel mir nicht sagt, ich soll mich da runterstürzen, dann mache ich das auch nicht. Ich werde nur das tun, was der Vater mir sagt. Warum? Weil ich gehorsam bin. Und diesen Gehorsam fordert der Teufel im Grunde heraus. Er sagt, tu etwas, was Gott dir nicht gesagt hat, was gerade nicht dein Auftrag ist, weil die Schrift sagt ja. Wer sagt, nein, du darfst Gott nicht herausfordern. Und Jesus tut nur das, was er den Vater tun sieht, was er vom Vater hört, was er tun soll. Jesus war in diesem Punkt gehorsam. Und etwas, das den Schein hat, von Gott zu sein und heilig zu sein. Vielleicht kennst du auch irgendwelche theologischen Irrlehren. Weißt du, warum Irrlehren funktionieren? Weil da ein bisschen Wahrheit drin ist. Und etwas, das den Schein hat, Wahrheit zu sein, was den Schein hat, heilig und von Gott zu sein, das darf uns nicht die Augen blenden für die wahre Wahrheit. Umso wichtiger ist es doch, dass wir wissen, was die Wahrheit ist, oder? Dass wir uns auskennen im Wort Gottes. Und wenn jemand mit ein bisschen Wahrheit kommt und ganz viel Unwahrheit, dann wissen wir aber, was die wahre Wahrheit ist, weil wir uns im Wort Gottes auskennen und lassen uns nicht die Augen verblenden und lassen uns nicht dazu verführen, Gott gegenüber ungehorsam zu werden. So wie Jesus, er tut es nicht und sagt ihm, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht herausfordern. Wir müssen zur Klarheit hindurchdringen, was Gottes Pläne, was seine Absichten, was seine Vision für unser Leben ist. Und dann klammer dich daran. Wenn du weißt, Gott hat mir eine Vision gegeben, mir etwas in mein Leben hineingesprochen und sein Wort ist wahr, dann lasse ich das nie mehr los. Das werde ich so festhalten wie kaum etwas anderes in meinem Leben. Und dann kann es dir nicht geraubt werden, weil du weißt, was die Wahrheit ist. Jesus verließ sich in allen drei Versuchungen auf seine Abhängigkeit von Gott. In der Versuchung bewies er ein unerschütterliches Vertrauen zu Gott. Er vertraute ihm. Wem oder welcher Sache vertraust du? Was gibt dir Halt? Woran klammerst du dich? Ist es Gott? Aus der Versuchungsgeschichte Jesu, den Satz fand ich so gut, wurde die Siegesgeschichte dieser Menschheit. Amen. Jesus hat es durchgemacht. Er wurde in allem versucht, so wie du und ich das vielleicht oft erleben. Aber er hat nicht nachgegeben und so wurde es zur Siegesgeschichte. Wir dürfen Freiheit haben durch ihn, durch sein kostbares Blut. Er wählte den Dornenkranz statt der Krone, die ihm der Teufel anbot und besiegte ihn damit endgültig und für alle Zeit. Amen. Ich glaube, in dieser Geschichte sehen wir oder dürfen wir Jesus als ein wunderbares Vorbild erkennen, wie auch wir mit Versuchungen begegnen können. Und was Jesus tat ist, er wusste, was die Wahrheit Gottes ist, weil er sich im Wort Gottes auskannte. Und das hat ihm Stabilität gegeben und ihm geholfen, da durchzugehen. Und ich glaube, wenn du eine Vision hast, etwas, wofür du lebst, es werden Versuchungen kommen. Wie gehst du, wie gehe ich damit um? Was ist unser Ansatz? Sind wir gegründet im Wort Gottes? Aber wenn wir fest in der Bibel verwurzelt sind, dann werden wir widerstehen können. Amen. Ich glaube, das ist das, was wir uns merken müssen, wenn wir von hier gehen. Nichts ist unmöglich, wenn Gott an unserer Seite ist. Dann kann Versuchung kommen, so viel sie will. Gott will uns dadurch helfen. Und wenn wir uns in seinem Wort auskennen und wissen, was die Wahrheit ist, dann wird es uns helfen. Amen. Kommt, ich lade uns ein. Lass uns doch gemeinsam aufstehen. Vielleicht ist es ja ein bisschen kühler im Stehen, ich weiß nicht. Aber ich will für uns beten und will uns segnen, dass Gott uns da hilft, mit Versuchen umzugehen. Das Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen. Ach Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns so ein wunderbares Vorbild bist. Dass es wirklich nichts gab. Nichts, was der Teufel dir anbot, hast du angenommen. Weil du wusstest, was die Wahrheit ist. Weil du wusstest, was der Wille des Vaters ist. Du hast an deiner Vision festgehalten. Danke dafür, dass du uns helfen möchtest, Gott, in Versuchung durchzuhalten. Und Herr, wir preisen dich und ich bete für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier gekommen ist, dass du uns genau das hilfst, so ein Herz zu entwickeln, wie es Jesus hatte. Dass wir uns auskennen und wissen, was die Wahrheit ist und dass sie tief in unserem Herzen drinne steckt und dass nichts das so schnell rauben kann. Danke, dass du ein Gott bist, der Vision gibt und der uns gebrauchen möchte. Wir lieben dich, Herr. Amen.